Willkommen zum Genderswap-Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute reden wir über Polyplot, die interaktive Literaturplattform und das frisch erschienene Projekt Das geheime Leben der digitalen Zwillinge. Und dazu haben wir die Polyplot-Entwicklerin Christiane Hütter zu Gast.
Hallo Christiane.
Hallo.
Genau, wir kommen gleich dazu, dass du dich näher vorstellst, aber vorher haben wir wie immer noch ein paar Themen vorm Thema.
Wir haben ja auch über Polyplot tatsächlich bei den Themen vom Thema schon mal geredet, ja. Aber wir erklären natürlich gleich noch ausführlicher, was es damit auf sich hat. Ja, unser erstes Thema ist, wir haben, wie ihr vielleicht, wenn ihr Patrons auf Patreon seid, schon bemerkt habt, neue Patreon-Level beziehungsweise etwas andere. Also wir haben es ein bisschen auch vereinfacht und zusammengefasst. Und wenn ihr zum Beispiel bisher das Audio extra unterstützt habt, dann kriegt ihr jetzt tatsächlich zusätzlich noch die monatliche Kurzgeschichte und lauter solche Sachen. Und was ganz neu ist, sind Begegnungen mit Lena. Lena, welche Begegnungen kann man mit dir über Patreon käuflich erwerben?
Wir hatten ja schon länger darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen gucken wollen, dass wir mehr Leute zusammenbringen, ein bisschen mehr Community-Sachen und so machen. Deswegen gibt es jetzt für, ich glaube, 8 € im Monat, gibt es noch ein Level, wo monatlich ein Videocall drin ist mit mir und allen, die halt in diesem Level oder drüber sind und Lust haben, dabei zu sein, wo man sich ein bisschen austauschen kann, zum Beispiel Thema schreiben, wo irgendwie aktuelle Probleme mitbringen oder so ein bisschen drüber sprechen, ne, woran arbeiten wir gerade, woran hakt's gerade, was läuft gerade gut, so ein bisschen Austausch einfach. Das werde ich noch im Slack noch einen eigenen Kanal noch für aufmachen und mir einen Tag aussuchen. Es soll irgendein fester Termin werden. Ich muss noch mal schauen, welcher es wird. Und dann hoffe ich, es gibt ein paar Leute, die es interessiert und die Lust haben auf so einen Austausch. Das ist das eine. Und dann gibt es noch ein neues Level für, ich glaube, 20 € im Monat. Findet ihr natürlich auch alles auf der Seite, wo einmal im Jahr ein Workshop bei mir mit drin ist in diesem Patreon-Level. Das heißt, ich gebe ja immer Schreibworkshops und ihr würdet dann sozusagen für Leute darin einen Freiplatz reservieren in einem Workshop ihrer Wahl für sie selbst und natürlich auch zum Verschenken. Oder falls sich genügend Leute finden und genügend Leute dann auch auf ein bestimmtes Thema Lust haben, würde ich natürlich auch einen Workshop einfach nur für die entsprechenden Patrons gestalten.
Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, und im letzten Monat gab es auf Patreon die Kurzgeschichte Heute Morgen. Die habe ich geschrieben und ist eine Near-Future-Kurzgeschichte über jemanden, der aus dem Krieg zurückkommt. Also was ganz Aufbauendes.
Also sehr dark, aber auch sehr gut, finde ich.
Dankeschön. Und am 8.3. ist der Feministische Kampftag und in der VHS in Aachen finden wieder die zwei Workshop-Schienen parallel statt. In der ersten Workshop-Schiene halte ich mit Nina, die ist studentische Gleichstellungsbeauftragte, und Eva, die ist beim Frauennetzwerk in Aachen. Wir halten einen Vortrag zum Thema Antifeminismus der neuen Rechten und was das so mit dem Tradwife-Trend zu tun hat und sowas. Und in der zweiten Workshop-Schiene halten Christian und unser gemeinsamer Freund Frank Reis, der ja Therapeut ist, einen Workshop dazu, wie man als Mann Feminismus unterstützen kann und sollte.
Ja, wunderbar. Auch im März ist die Leipziger Buchmesse. Und auf der Leipziger Buchmesse gibt es, so wie letztes Jahr, auch dieses Jahr wieder eine Queerwelten-Veranstaltung, nämlich am Freitag um 13.30 Uhr auf der fantastischen Leseinsel 2. Wir sind selber jetzt nicht anwesend, aber es haben sich schon auf jeden Fall Leute gemeldet, die Lust haben, da was vorzulesen und zu moderieren. Also Amrun Verlag, /Achille Verlag, ist auch auf jeden Fall auf der Messe und da könnt ihr dann gerne vorbeischauen.
Und als letztes habe ich noch das Ich Hannibal für den Seraph nominiert. Yay. Ist, also für den Fantastikpreis Seraph. Der wird auch auf der Leipziger Buchmesse verliehen und ich freue mich sehr darüber, dass Ich Hannibal auf der Shortlist ist. Werde aber trotzdem wahrscheinlich nicht zur Buchmesse fahren, weil ich war jetzt irgendwie schon 3-mal für den Seraph nominiert und ich glaube einfach nicht dran, dass ich ihn jemals bekomme. Deswegen bin ich nicht auf der Buchmesse. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall. Shortlist ist auch immer sehr toll.
Und die Shortlist hat dieses Mal auch wieder recht viel Progressives drauf, so.
Ja, genau. Also Eleanor Badilak ist nominiert und James Sullivan ist nominiert und lauter, ja, auch bei den Debüts lauter tolle Leute.
Wir sind gespannt. Und damit, hallo Christiane, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Fangen wir doch einfach ganz klassisch damit an. Möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen?
Ich bin Christiane Hütter oder, also oft findet man mich auch als Frau Hü. Von meinem Hintergrund her bin ich Diplompsychologin und Drehbuchautorin. Arbeite aber meistens eher im Bereich freie Kunst als Game Designerin und Autorin für interaktive Formate. Und wir sprechen ja heute über Polyplot. Und in diesem Projekt, also bei den digitalen Zwillingen, habe ich quasi drei verschiedene Hüte auf. Ich bin einmal quasi die Entwicklerin oder auch die Produzentin von Polyplot, von dieser Plattform. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber. Aber auch die künstlerische Projektleitung und auch Mitautorin, weil insgesamt haben 4 AutorInnen Geschichten geschrieben.
Genau, und du bist eine davon und ich bin eine davon.
Genau.
Tatsächlich ergab es sich im Laufe der Zeit, dass wir alle an diesem Projekt mitgearbeitet haben.
Lena hat Social Media betreut und auch sehr viele Fehler gesucht und gefunden in Texten.
Und Judith hat, genau, von Judith ist auch eine der 4 Geschichten. Aber genau, Polyplot, genau, dieses Projekt mit den digitalen Zwillingen ist ja jetzt ganz neu erschienen, aber die Plattform selber gibt es ja schon ein paar Jahre. Also Christian, erzähl doch mal, was ist das genau für eine Plattform? Was kann die, was macht die, wie kam es dazu?
Ja, also Polyplot ist eine Software, mit der AutorInnen Geschichten entwerfen können, die eben nicht nur den einen Plot haben, sondern mehrere. Deshalb auch Polyplot. Und ich persönlich war irgendwie immer schon totaler Fan von multiperspektivischen Erzählungen wie Episodenfilmen oder komplexen Serien und gerne auch mit unzuverlässigen Erzählenden und Perspektivwechseln und interaktives Erzählen, super, Computerspiele, experimentelle Formen und so weiter. Und genau, ich habe ja schon erzählt, ich habe Psychologie studiert und Drehbuch und bin dann erstmal ganz klassisch irgendwie beim Fernsehen, beim Tatort gelandet, habe einen Tatort geschrieben und aber gemerkt, dass das irgendwie nicht so meine Art zu erzählen ist. Also sowohl inhaltlich als auch strukturell. Als Drehbuchautorin bist du schon auch relativ weit unten in der Nahrungskette, würde ich sagen. Das war nicht so ganz, also ich kam frisch von der Filmschule und war in einem Team mit Männern, die 20 Jahre älter waren als ich und hatte das Gefühl, das ist nicht so die Arbeitsumgebung, die irgendwie ganz gut passt in dem Moment. Und bin dann über verschiedene andere Projekte und besonders einige Jahre Arbeit mit einem Game Design Kollektiv, Invisible Playground, mehr und mehr dazu zu freieren Projekten gekommen. Wir haben Spiele gemacht und Spiel an Orte gebracht, wo noch nicht so viel Spiel ist, zum Beispiel im öffentlichen Raum.
Ja, sehr cool.
Ja, und wir haben auch zunehmend dann Technologien dafür entwickelt, ne? Also wir haben dann zum Beispiel Apps gehabt, die wir dazu benutzt haben, wenn wir ein wirklich sehr großes Spiel gemacht haben. Oder haben auch viel mit Alltagstechnologien gearbeitet. Und für ein Projekt sind wir dann von einem Dramaturgen mit Markus Schubert zusammengebracht worden. Und das war 2018. Markus hat eine Software entwickelt, Toto, mit der wir dann 2018 ein Location-Based Game für die Stadt Essen entwickelt haben. Das sollte so ein bisschen einer starken Spaltung der Stadt entgegenwirken. Also es gibt einen sehr reichen Südteil und einen ärmeren Nordteil der Stadt, wie in vielen Ruhrgebietsstädten. Und mit dieser App wollten wir halt gemeinsam mit dem Theater irgendwie Leute zusammenbringen. So, ne, von den verschiedenen Stadtteilen. Und diese Software gab es dann nun schon. Und irgendwann saßen wir dann noch mit jemand Dritten zusammen, nämlich mit Jascha Urbach, damals noch Achier Verlag. Und das ist nämlich auch der Link, wieso wir hier auch sind, weil Jascha hat euch beide mir empfohlen.
Sehr cool.
Genau, und wir hatten damals die Idee, wie wäre das denn, wenn man diese Software, die eigentlich für so Location-Based Games gedacht ist, mit der man QR-Codes scannen kann, mit der man dann Aufgaben an einem bestimmten Ort bekommt, mit der man so interaktive Sachen schon angelegt hatte, wie wäre es, mit diesen Mechaniken literarische Formate zu bauen? Und dann haben wir rumexperimentiert und genau, das war dann schon 2019. Ich habe dann zusammen mit Frank Rieger, wir haben quasi so zum Testen dieser Software, haben wir einen Roman geschrieben in Polyplot, der heißt Gefährliche Menschen. Und das war auch sehr hilfreich, dass wir das gemacht haben, weil manchmal merkt man erst im Schreiben bei der Softwareentwicklung, indem man es testet, was funktioniert und was nicht funktioniert. Im Endeffekt hat sich rausgestellt, dass diese Software, die ja auch für etwas anderes gebaut worden war, dann doch nicht so gut für die Zwecke geeignet war, für die wir sie benutzen wollten, sodass es dann mehrere Iterationen gab. Es gab auch aus verschiedenen Gründen dann auch noch irgendwie Veränderungen im Team. Es gab wirklich dann nochmal eine komplett neue Software. Aktuell arbeitet Michael Streubig an der letzten Variante an der Programmierung. Und genau, also das ist so ein bisschen so die formale Historie, aber das, was Polyplot für mich eigentlich ist, ist im Grunde so ein Experiment, was man mit digitalen Mitteln, mit Literatur machen kann. Weil ich persönlich Ich bin eigentlich gar kein großer Genre-Fan. Ich mag sehr gerne hybride Formate, ich mag gerne überraschende Formate und für mich ist Polyplot auch ein bisschen eine Einladung dazu, auch Literatur zu queeren und irgendwie so zu, wie kann man hybride Formate schaffen, die gar nicht in die üblichen Schubladen passen, die nicht E und nicht U sind und die nicht Spiel und nicht eine hochkulturelle Literatur sind, ne? Und ich finde es vor allen Dingen wichtig, auch in dieser Zeit zu gucken, was sind Dramaturgien, die anders funktionieren als die klassische Heldenreise. Die Heldenreise hilft uns nicht zu verstehen, was gerade in der Welt passiert. Wir können nicht alle Geschichten irgendwie mit der Heldenreise
Yes.
erzählen, ne?
Ich bin der Chor, zu dem du predigst, aber ja.
Da rennst du hier gerade auf
Ja,
einer
ja.
Gitarre, ne?
Es geht mir ganz viel wirklich um so eine Multiperspektivität, die man irgendwie da haben kann, ne? Also was, wenn wir verschiedene Perspektiven einbringen? Und inhaltlich interessiert mich auch, was passiert, wenn wir uns irgendwie mit Zukünften beschäftigen, die noch nicht da sind, aber wo es auch nicht nur eine Möglichkeit gibt, sondern es gibt ganz oft, wir kennen das leider immer mehr irgendwie aus der Klimafolgenkommunikation, wo es Kipppunkte gibt, ab denen sich dann irgendwie unwiderruflich irgendwie quasi so ein neuer Branch aufmacht und man kommt auch nicht mehr zurück. So, wie kann man das erzählerisch abbilden? Wie kann man Erzählungen schaffen, die irgendwie uns vielleicht jetzt schon informieren, die uns Konsequenzen aufzeigen, um vielleicht das irgendwie dann einmal so theoretisch in der Literatur durchgetestet zu haben und uns vielleicht dann auch informierter zu entscheiden. So, ne? Und also das ist nämlich das Wichtige, dass sich wirklich die Lesenden bei Polyplot entscheiden können. Das heißt, die Rollenverteilung zwischen AutorInnen und LeserInnen ist also auch ein bisschen anders als bei einem linearen Text. Bei Polyplot gestalten die Schreibenden im Grunde einen Raum, durch den sich die Lesenden bewegen können. Also so ein bisschen so, ich sehe das immer so, dass sie so Gastgebende der Geschichte sind, die die LeserInnen wiederum benutzen können. Und das kann natürlich auch sehr unterschiedlich aussehen, so wie es ja auch bei Leuten zu Hause unterschiedlich ist, ne? Bei manchen geht man dann einfach an den Schrank und nimmt sich ein Glas, wenn man was. Bei anderen würde man das nie tun, weil man weiß, dass man nicht dazu eingeladen ist. Das interessiert mich sehr, auch zu gucken, wie unterscheiden sich verschiedene interaktive Formate wiederum voneinander und inwieweit kann man wirklich Lesende auch empowern, da sehr, sehr aktiv und selber auch kreativ zu werden. So, und ich glaube auch, dass Geschichten dadurch nochmal einen ganz anderen Sog entfalten können, eine andere Emotionalität. Und ich finde, leider merkt man auch gesellschaftlich, dass man das, ich glaube nicht, dass Polyplot die Lösung dafür ist, ne? Nicht falsch verstehen, aber irgendwie, also ich habe mich schon in meinem Psychologiestudium habe ich mich schon gefragt, wie kann denn Kunst oder Literatur oder Spiel Empathie hervorbringen und Verständnis für andere Perspektiven? Und nach vielen Jahren, die ich jetzt auch sehr viel immer Gamification-Anfragen hatte, würde ich auch noch dazu fügen, und bitte, 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 ohne ein Serious Game zu sein, oder irgendwas plump zu gamifizieren und oder immer so much in your face zu sein, sondern irgendwie das vielleicht ein bisschen subtiler zu machen. Und ich glaube, da liegt total viel Potenzial drin. Und im Ende ist das so dieses selber Gestalten, dieses irgendwie Möglichkeiten einer Welt durchtesten, auch was wir nicht so wirklich lernen, ne? Wir lernen das nicht in der Schule. Und ich finde es total wichtig, da dann allen Stellen, wo es geht, irgendwie Räume aufzumachen.
Ich finde, Kultur ist ja nie die Antwort darauf, ne? Wie kann man irgendwie Einfluss nehmen? Aber es ist immer Teil der Antwort. Also sehr legitim, wenn du sagst, Polyplot ist zwar nicht die Lösung, aber kann ja vielleicht ein Teil der Antwort sein.
Und es fühlt sich natürlich auch immer anders an, ne? Wenn die Geschichte in irgendeine Richtung geht, wo man vielleicht denkt, oh nein, was habe ich getan? Warum habe ich diese Option genommen? So. Und jetzt hast du eben schon gesagt, informierte Entscheidung treffen. Das finde ich, ist eine gute Überleitung zu den digitalen Zwillingen, weil die digitalen Zwillinge sind ja tatsächlich ein Wissenschaftskommunikationsprojekt. Und neben dir als künstlerische Leitung war daran ja auch noch Judith Igelsböck als zweite Leiterin beteiligt. Die ist sozialwissenschaftliche Technik- und Innovationsforscherin und das war ja auch die TU München beteiligt an der ganzen Geschichte. Ist die Uni ist auf dich zugekommen oder Judith oder du auf sie oder wie hat sich das ergeben?
Genau, Judith ist auf mich zugekommen. Wir kannten uns über verschiedene Begegnungen bei Netzwerktreffen von so einer bestimmten Community, die sich für interaktive, spielerische Theaterformen interessiert. Und Judith hat nicht nur ein Faible für theoretische Forschung, sondern eben auch für Wissenschaftskommunikation mit künstlerischen Mitteln. Das ist auch nicht das erste Mal, dass sie irgendwie mit einer Künstlerin da eine Kollaboration hat. Und genau, sie hatte den ersten Roman, also Gefährliche Menschen, gelesen und war davon irgendwie total geflasht, was man irgendwie da so machen kann. Und hat vorgeschlagen, dass wir gemeinsam einen Antrag schreiben. Sie hatte nämlich schon vorher zu digitalen Zwillingen geforscht, also hat eine umfangreichere Forschungsarbeit geschrieben, die auch von der Volkswagen-Stiftung gefördert war. Und dann gab es die Möglichkeit, eben für diese Forschungsarbeit nochmal zusätzliche Gelder zu beantragen, eben für Wissenschaftskommunikation. Und genau, wir hatten dann so ein, zwei, drei Online-Treffen. Das fand irgendwie alles während hart Corona statt. Dann war uns aber klar, dass das inhaltlich auch ganz gut mit Polyplot zusammengehen könnte. Und ja, dann haben wir uns hingesetzt und den Antrag geschrieben. Und da muss man dann schon relativ viel durchdenken, wie man das so plant. Und das haben wir dann auch gemacht. Also es war dann auch schon klar, ich wollte gerne noch andere AutorInnen dazu holen, weil ich das so für die Weiterentwicklung von Polyplot auch wichtig finde, dass auch da so eine Multiperspektivität reinkommt. Ich habe die AutorInnen auch für mich nach bestimmten Kriterien ausgesucht, war auch irgendwie mega happy, dass auch alle dann Lust hatten mitzumachen. Genau, und dann habe ich mich natürlich auch erstmal eingearbeitet, was sind denn diese digitalen Zwillinge überhaupt? Und ja, und dann haben wir uns da so rangearbeitet. Wir hatten dann auch noch irgendwie, ich glaube so, ja, es muss so plus minus ein Jahr Elternzeitpause irgendwie dann dazwischen. Ja, aber dann ging es endlich los und wir haben letztes Jahr im April haben wir mit einem Workshop gestartet mit den AutorInnen und 2 Tage mit ihnen, mit euch verbracht.
Genau, an der Uni in München.
Genau, und das war dann unser Kickoff und da ging es dann los.
Ja, cool. Da können wir gleich noch ein bisschen über diesen ganzen Prozess sprechen, aber vorher haben wir jetzt schon ganz viel digitale Zwillinge erwähnt. Vielleicht sollten wir jetzt also.
Gedroppt.
Genau. Also, so ein bisschen, wir haben irgendwie, glaube ich, alle gerade den Effekt, dass wir das, also zumindest Judith und ich es vorher noch nicht kannten, aber seit wir es kennen, den Begriff begegnet er uns ständig im Alltag und springt uns wieder irgendwo an.
Das kann dieser typische Effekt sein, dass man etwas dann plötzlich ständig irgendwo sieht, was einem vorher gar nicht so aufgefallen ist. Oder das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir voll am Nerv der Zeit sind und
oder beides
gemacht haben, was jetzt gerade verstärkt irgendwie Anwendung findet.
Ich bin ja jetzt als Letzte in den Prozess oder in das Projekt eingestiegen, habe aber mich bemüht, die digitalen Zwillinge auch irgendwie in der Social-Media-Arbeit so ein bisschen zu erklären. Deswegen würde ich jetzt mal, ich versuche jetzt mal zusammenzufassen, was ich dazu verstanden habe. Und wenn ich Quatsch erzähle, dann könnt ihr mich gerne korrigieren.
Dann machen wir so Dart-Sound.
Falsch.
Falsch. Ein digitaler Zwilling ist ein digitales Abbild von etwas Physischem. Es kann ein Mensch sein, es kann eine Stadt sein, ein Produkt, ein Prozess, alles Mögliche. Und dabei ist es aber nicht einfach nur eine digitale Kopie, sondern es soll eine Abbildung sein, die sich weiterentwickelt und irgendwo intelligent agiert und auch einen Austausch hat mit diesem physischen Gegenstück, zum Beispiel durch Sensorik oder lernende Algorithmen. Also jetzt mal als konkretes Beispiel, wenn wir zum Beispiel eine industrielle Fertigungsanlage haben, die in der Wirklichkeit existiert und irgendwelche Teile ausspuckt, dann könnte die einen digitalen Zwilling haben, der simuliert, wo zum Beispiel Unfallgefahren bestehen oder welche Verschleißteile besonders schnell kaputt gehen und ausgetauscht werden müssen. Weil dieser digitale Zwilling in der Fertigungsanlage natürlich auch gefüttert wird mit Daten, zum Beispiel, wir mussten schon wieder das Hübeldübel austauschen oder da ist irgendwo einer mit der Hand in die Quetsche geraten oder irgendwie dergleichen. Ne? So sozusagen der Versuch mit dieser digitalen Simulation, das in der Realität natürlich möglichst zu vermeiden, so ein Unfall. Also das heißt, die digitalen Zwillinge, so künstlerisch das vielleicht klingt, stammen vor allem erstmal aus der Industrie, so seit 2015 herum. In den sogenannten Industrie der Zukunft oder Industrie 4.0 wurden sie entwickelt und eingesetzt. Aber es gibt inzwischen zum Beispiel auch Anwendungsfelder in der Stadtplanung oder im Gesundheitsbereich. Zum Beispiel hat Judiths Polyplot ja die Idee Einzug gefunden, dass man eine digitale Stadt haben könnte, und die Zwillinge einer echten Stadt, in der simuliert wird, was denn passiert, wenn es Katastrophen gibt und wie man die Bevölkerung warnen und evakuieren könnte.
Da ist natürlich noch ein ganz anderer wichtiger Aspekt drin, ne? Nämlich wer wird von so einer Datensammlung, also was sind das für Daten, wen betreffen die und wer wird eigentlich mitgedacht und wer wird nicht mitgedacht?
Total. Also ich finde, das fand ich ja auch bei Judiths Geschichte zum Beispiel sehr cool.
Oh, dankeschön. Ich fand auch, dass der Stadtzwilling im Prinzip, der ist mir am häufigsten begegnet. Also das war wirklich, es gibt ja auch diese Gesundheitszwillinge, die dann halt, wo dann menschliche Gesundheit so simuliert werden soll anhand deiner eigenen Biodaten und sowas. Das ist mir gar nicht so stark begegnet. Also bin ich nicht irgendwie, vielleicht bin ich nicht die Zielgruppe, ist mir nicht irgendwie als neuer heißer Scheiß auf Instagram oder YouTube oder so angeboten worden. Aber so dieses Stadtzwilling-Ding, das habe ich doch relativ häufig danach noch, ja, in irgendwelchen Kontexten, Wärmeplanung oder andere Sachen, ist mir das noch begegnet.
Ja, genau, mir neulich auch. Hab neulich auch rausgefunden, dass Hamburg anscheinend auch einen digitalen Zwilling hat oder einer gebaut wird gerade.
Ja. Ich weiß nicht, wie ausführlich der ist und ob da wirklich Leute an Fensterbänken drin sitzen und nach draußen gucken und sich fragen, was da eigentlich gerade vor sich geht, wie das in meinem Stadtzwilling der Fall ist.
Genau, du hast eben schon mal, das Gesundheit ist halt auch noch das Nächste, also dass man sowas hat wie, okay, man füttert irgendwelche Gesundheitsdaten in so einen digitalen Zwilling einer Person und guckt dann, wie man das nutzen könnte, um so individuelle Gesundheitssorge möglichst gut abzustimmen. Aber da merkt man natürlich auch schon, also gerade Gesundheit und Stadtplanung, also wie Christiane schon sagt, wer wird da mitgedacht, wer wird nicht mitgedacht, wer wird vergessen, wozu ist, wer profitiert davon natürlich auch so ein bisschen. Ne? Also es erinnert mich jetzt gerade halt voll an diese ganze Diskussion um die elektronische Patientinnenakte, wo ja auch so ein bisschen die Frage war, wem ist das jetzt gut für uns oder ist das gut für die AI-Konzerne, denen dann unsere Daten verkauft werden sollen und so? Ne?
Ja, wenn man sich die politischen Entwicklungen anguckt, muss man sich natürlich auch fragen, welche Daten möchte man an welcher Stelle gesammelt haben?
Ja, in einem sehr unsicheren System ja auch, genau.
So, Datensicherheit ist natürlich auch eine große Frage dabei, ne?
Voll, und ich glaube, das ist dann halt der Punkt, wo es zur Wissenschaftskommunikation geht. Je mehr Leute natürlich wissen, was digitale Zwillinge überhaupt sind und wozu die gut sind und was sie machen und was da vielleicht die Gefahren sind oder die Chancen darin, desto besser kann man natürlich auch eine informierte Entscheidung treffen. Wenn dann jetzt zum Beispiel irgendwann die Krankenkasse kommt und sagt, hallo, wir würden Ihnen anbieten, dass wir einen digitalen Zwilling von Ihnen erstellen. Wollen Sie das? Ja, also das ist ja dann wieder der Teil, wie man versucht, das Konzept so ein bisschen an die breite Bevölkerung zu bringen.
Mhm.
Ja, und es hat natürlich auch so ein Business Case. Also das kommt, finde ich, auch viel bei der Geschichte von Jennifer Becker raus, Joanna Eternal, und auch bei deiner Geschichte, Christiane, dass da halt so ein Business Case dahinter steckt, ne? Diese digitalen Zwillinge von Leuten und dann da, keine Ahnung, von Unsterblichkeit bis ewiger Gesundheit irgendwas zu verkaufen.
Genau, die Frage ist immer, wer profitiert davon, ne? Und ist das, was da einem verkauft werden soll, wirklich erstmal hilfreich und so toll, wie es aussieht? Oder hat es vielleicht auch unbekannte Downsides? Und da haben wir, glaube ich, in allen Geschichten versucht, auch so Aspekte darzustellen, die vielleicht nicht in jedem Werbespot angesprochen werden.
Wow.
Ich glaube, was noch wichtig ist zu sagen, es ist in dem Sinne so kein, in Anführungszeichen, so naturwissenschaftliches Wissenschaftskommunikationsprojekt. Also Judith ist auch Sozialwissenschaftlerin, ne, die sich in ihrer Ursprungsarbeit auch ganz viel mit Zwillingsmetaphern beschäftigt hat. Und das kennt man irgendwie, man kennt so das doppelte Lottchen und böse Zwillinge und.
Oh ja, der Evil Twin mit dem Schnauzbart.
Ja. Verwechslungsgeschichten, oder man denkt immer, Zwillinge sind miteinander sehr vertraut, ne? Und es ging auch ein bisschen darum zu gucken, bei dem Projekt und mit so einer literarischen Erkundung eigentlich, welche Bedeutungen gibt es da, welche Bedeutungsverschiebungen vielleicht auch, aus welchem Grund ist vielleicht auch diese Zwillingsmetapher auch so gewählt worden, weil ich meine, rein theoretisch könnte man diese digitalen Zwillinge auch anders nennen, aber natürlich hat das so eine Emotionalität, ne? Weil man verbindet direkt irgendwie was mit Zwillingen, man hat direkt Geschichten im Kopf.
Da passt es dann so gut zusammen, ne? All die literaturwissenschaftlichen Arbeiten über Zwillinge, die es gibt und all die vielen, vielen, vielen Geschichten seit der Antike oder noch früher zu Zwillingen, die sich dann so in diesem digitalen Zwilling so widerspiegeln. Und ja, genau, wie du schon sagst, man hat sofort ein Bild im Kopf und man hat auch sofort so Ideen, so, ne? So meinte, oh, ist der digitale Zwilling da, der böse Zwilling, der da eigene Wege geht und irgendwie nicht macht, was er soll. Oder andersrum, lädt die echte Person all ihr Leid auf dem digitalen Spiegelbild ab oder so.
Ja, und das Coole ist ja, dass man, also man muss ja jetzt nicht die eine super dystopische Entwicklung erzählen, sondern man kann ja eben diese Entscheidungspunkte einbauen. Oder dann konnten wir uns dann viel beschäftigen irgendwie am Anfang. Wie bauen wir unsere Geschichten auf, um vielleicht auch sowohl positive als auch negative Aspekte darzustellen und vielleicht auch ein bisschen rauszuarbeiten, welche Entscheidungen führen eigentlich in den einen oder anderen Weg.
Genau, da würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren, wie war das konkret? Also ihr wart in München, 2 Tage Workshop. Was wurde da besprochen und wie ging es dann weiter?
Es war auf jeden Fall, ja, 2 spannende Tage. Ja, ich überlege gerade, also ergänz gerne. Ich fand, wir haben eigentlich auch mit diesen ganzen Überlegungen gestartet, was sind natürlich digitale Zwillinge, aber was für Assoziationen haben wir auch, wie du gerade schon sagtest, mit dem Wort Zwilling? Ne, was kann da so für uns an erzählerisch interessanten Facetten rauskommen? Weil natürlich der digitale Zwilling an sich ist sicherlich auch irgendwie ein spannendes Konzept, aber eigentlich ist es ja ein Modell, ne? Also eine Simulation von irgendwas. Und durch diesen Zwillingsaspekt konnten wir da aber halt interessante, ja, so psychologische, soziologische, irgendwie so Komponenten mit irgendwie reinbringen. Und da haben wir dann auch ganz viel so uns überlegt, was für Zwillinge könnten das sein und haben uns so Lieblingsideen, haben wir gesammelt auf so einem Whiteboard, einfach uns so gruppiert, ne, weil wir hatten natürlich auch teils ähnliche Ideen. Also der Stadtzwilling kommt ja zum Beispiel auch 2-mal vor, der ist ja bei Juan Guse auch in der Geschichte. Und haben das dann so ein bisschen geklustert, was sind unsere Ideen dazu, wie kann man auch vielleicht Querverbindungen ziehen. Da gab es zum Beispiel schon relativ früh, dass dieser Joanna-Charakter eine Querverbindung insofern sein kann, dass das die in allen Geschichten irgendwie auftaucht, weil es gibt ja so diese Anti-Aging-Influencer oder so, also hat es einen Namen? Ich weiß gar nicht, da gibt es einen ganz berühmten.
So Longevity. Diese Langlebigkeits...
Ja, genau. Und es gibt irgendwie einen ganz berühmten, der auch Brian Johnson glaube ich, ja. Ne? Ja, genau. Und dann haben wir Joanna als weibliches Pendant dazu entwickelt und haben halt das auch sehr interessant gefunden, wie man halt so diese Langlebigkeits-Influencing-Sachen mit einem digitalen Zwilling, in welche Form von Spiralen sich das irgendwie stürzt, wenn man das weiterverfolgt. Das fand ich auch unheimlich cool und bin auch sehr froh, dass es dann dazu auch dann schwerpunktmäßig eine Geschichte gegeben hat und halt auch so ein bisschen Querverbindungen, dass das überall irgendwie mal auftaucht. Halt so, ja, der Tod der Langlebigkeits-Influencerin, die dann irgendwie doch gar nicht so lange gelebt hat. Was auch, genau, der Stadtzwilling war so ein Element, was immer wieder auftauchte. Und genau, ich hatte dann nachher noch diese Idee mit dem, oder währenddessen auch diese Idee, dass man Zwillinge daten lassen könnte. Ich glaube, das ist auch quasi an der Schnittstelle mit Joanna Eternal entstanden, weil wir uns die Gedanken gemacht haben, wenn wir diese Figur gender swappen, also diesen realen Influencer quasi in eine weibliche Version verkehren, dann bringt das sofort auch irgendwelche Gender-Aspekte irgendwie so mit sich. Bei Gender-Aspekten, wir waren dann irgendwann bei Treadwives und ob es digitale Treadwives geben kann, die dann der Treadwife-Zwilling zur Nicht-Treadwife-Ehefrau sein kann und ob es dazu ein männliches Gegenstück gibt und all sowas. Das fand ich auch irgendwie total spannend. Und darüber sind wir, glaube ich, dann auch so in Richtung Dating und was wäre, wenn man diese ganze, ja, dieses ja schon sehr platzeinnehmende Hobby-Daten über Dating-Apps, wenn man das die digitalen Zwillinge machen lassen könnte, die dann schon mal alles ausprobieren an der Beziehung und dann kriegt man quasi abends eine Notification, du kannst jetzt deinen Partner fürs Leben kennenlernen. Ich habe den schon mal ausprobiert.
Genau, jetzt so. endlich mal echt Kontakt aufnehmen.
Genau, dann hatte ich diese beiden Ideen und habe die ganze Zeit gedacht, ich muss mich jetzt irgendwann entscheiden. Und ich glaube, am Ende dieses 2-tägigen Workshops hatte ich schon gedacht, okay, ich kann mich nicht entscheiden. Es muss einfach in der Geschichte die Entscheidung geben, ob man die eine oder die andere Storyline spielen will. Und ich fand auch ganz spannend, dass wir auch viel über Gamification oder halt generell diesen, ich will es gar nicht unbedingt Gamification nennen, diesen spielerischen Aspekt von diesen Entscheidungsbäumen und diesen Entscheidungsspielen geredet haben. Und wir hatten natürlich auch ein bisschen schon so Technik-Bootcamp. Also wir hatten natürlich alle unsere Laptops dabei und Michael Streubig war auch dabei, der Mensch, der jetzt gerade als Programmierer halt ganz stark bei Polyplot aktiv ist und die Software mitgestaltet. Und da haben wir dann halt schon irgendwie installiert und nötige Erweiterungen für VS Code runtergeladen. Und das hatte schon auch so ein bisschen so ein Hackathon-Vibe.
Ja, genau. Also es war auch so ein sehr dicht gedrängtes Programm in diesen 2 Tagen, muss man sagen. Also wir hätten uns, glaube ich, für alles auch noch mehr Zeit nehmen können. Und es hat natürlich auch einen großen zeitlichen Anteil wirklich gehabt, dieses Programm zu erstmal irgendwie drauf zu kriegen, wie man das bedienen kann, weil das ist natürlich kein Programm, hinter dem jetzt so viel Geld steckt, wie, was weiß ich, hinter Google Docs oder irgendwas fertigen. Das hat jetzt nicht so eine Slickness und nicht die ultra-intuitive Benutzeroberfläche, dass man alles mit Drag and Drop irgendwie da ziehen kann, ne? Und aber man kann sich da ganz gut reinarbeiten und das geht auch auf unterschiedlich tiefe Art. Also es ist schon möglich, super komplexe Programmierung darin zu machen. Es ist aber auch möglich, einfach nur so ein Branching mit Verzweigungen zu machen. Ne? Und was ich noch ganz interessant fand, dass wir auch schon irgendwie natürlich überlegt haben, wie sollen denn unsere Geschichten zusammenhängen? Weil es war ja so als eine Art interaktive Kurzgeschichten-Anthologie geplant, aber irgendwie hatten wir auch Lust, dass es irgendwie so im gleichen Universum spielt. Und im Endeffekt haben wir uns dann darauf verständigt, dass wir Hannover als gemeinsamen Ort der Geschichten benutzen.
Ja. Mhm, stimmt, ja.
Genau, und also es war so ein netter, kollaborativer Kick-off irgendwie. Und danach haben wir uns dann alle 2 Wochen online getroffen, um gemeinsam weiterzudenken, vielleicht auch ein bisschen Input zu teilen, welche Themen spannend sind, wo wir jeweils mit unseren Geschichten gerade stecken. Und kurz vor der Deadline, also bevor es dann irgendwie halt ins Lektorat, Korrektorat etc. ging, haben wir dann noch so ein Sprint gemeinsam gemacht. Da haben wir uns eine Woche lang jeden Tag je nach Bedarf zusammengeschaltet, gegenseitig auch schon getestet, was wir entwickelt hatten, weil das ist bei dieser Art des Schreibens nochmal anders wichtig, als wenn man einfach einen linearen Text hat, dass man es wirklich auch mal durchspielen lassen muss, weil selber sieht man vieles nicht oder bei interaktiven Formaten reagieren halt auch unterschiedliche Menschen anders darauf, ne? Deshalb braucht man diese Tests. Und wir hatten in dieser Woche dann auch Michael, den Programmierer, irgendwie quasi als Ask Me Anything dabei. Und das richtig cool war, dass er auch so auf unseren Bedürfnissen aufbauend auch noch ordentlich an der Software geschraubt und neue Features eingebaut hat und sich auch so relativ engmaschig irgendwie Sachen noch erklärt hat. Also das war so ein ziemlich cooler Entwicklungsprozess auch, wo ich auch ganz happy bin, dass das so funktioniert hat. Dass wir wirklich weit gekommen sind, auch in der Weiterentwicklung, weil Polyplot ist ja sonst, es ist ja kein wirtschaftliches Projekt so, ne? Aber die Weiterentwicklung war halt jetzt auch durch diese Förderung finanziert und da sind wir wirklich dann auch ein ganzes Stück weitergekommen.
Ich fand auch total toll, dass Michael dabei war und auch so ansprechbar war, gerade während dieses Hackathons, dieses Marathons am Schluss, also wo wir uns da diese Woche zusammen dann immer Zeit genommen haben. Wir hatten immer so einen Call und sowas und haben berichtet, wie es so läuft. Ich glaube, ich hatte auch einfach sehr viel Spaß daran, möglichst viel Spielelemente in den Polyplot einzubauen. Und ursprünglich, also ich glaube, so vom Prinzip her ist es ja schon so gedacht, dass die Hauptdinge halt über Entscheidungen funktionieren. Aber es war ja bei dir auch schon bei dem gefährlichen Menschen so, dass halt auch so Variablen mit reinkamen und sowas, ne? So, du hattest immer das Beispiel mit dem Kaffee, ob man jetzt denkt, sich entscheidet zu denken, das war bestimmt aus Versehen entkoffeinierter Kaffee und sich dann die ganze Zeit drüber ärgert und dass das im Text immer wieder aufgegriffen wird. Und je nachdem, ob man sich halt, ne, wie, was man von diesem Kaffee denkt als Person, die diesen Polyplot spielt. Und das fand ich irgendwie auch so ganz spannend, mir da so Gedanken zu machen, wie kann man da noch weitere so Aspekte, die den Text so in so kleinen Teilen oder halt auch in größeren Umbrüchen irgendwie ändern können. Da hatte ich halt natürlich die Idee, irgendwelche Würfelwürfe. Ich komme aus dem Rollenspiel, irgendwelche Würfelwürfe genau. einzufügen.
Ich habe mich sehr gefreut, dass immer mal ein W20 geworfen.
Genau. Und es läuft ja nicht über Grafik, also es ist ja wirklich einfach Text im Browser und auch, ich würde sagen, mehr Text, als das bei Handy-Games oder so, wo man so ähnliche Dinge macht, halt ist. Also es ist halt kein irgendwie Mobile-Game, sondern es ist halt wirklich einfach ein interaktiver, ja, wie Roman oder Kurzgeschichte oder so. Man muss also schon bereit sein, so viel zu lesen, wie man halt normalerweise dann halt bei einer Kurzgeschichte oder so lesen würde. Auch aufmerksam lesen, hast ja eben schon gesagt, dass so dieses informierte Entscheiden halt auch wichtig ist. Also ich merke auch, wenn ich dann selber in dieser Woche wenig Zeit hatte für die Texte der anderen, dass wenn ich dann nur so durchgeklickt habe, dann fühlte ich mich nachher auch einfach, das war ja nicht richtig, ne? So
ja, ja.
Habe ich nachher keine guten Entscheidungen getroffen. Ja, ich fand das einfach ganz toll, dass ich mich halt immer schreiben konnte, dass das irgendwie, ich krieg's nicht hin und oder hast du vielleicht noch eine Idee, wie ich das und das einbauen kann, wie man irgendwie so point-and-click-mäßig die Wohnung durchsuchen kann. Lauter solche Sachen. Und er hat sich dann wirklich auch ganz viel Zeit genommen und wir hatten immer so Call-Termine, wo wir dann, ich weiß nicht, 2 Stunden zusammen versucht haben, ne? Also er da wirklich gemacht hat, dass es funktioniert. Also he made it happen. Und das fand ich einfach sehr, sehr toll, ja, dass das möglich war, dass die Software währenddessen neue Features bekam, so wie wir die halt brauchten. Oder auch dieses, dass der Text verschwindet oder erscheint. Das ist ja auch in deiner Geschichte ganz wichtig. Und das finde ich auch super stimmungsvoll und cool, dass man so denkt, oh, Moment, warte.
Kann ich gar nicht kurz im anderen Tab gucken, was da los ist, weil mir jemand geschrieben hat, dann verschwindet der Text
halt. Ja, ja.
Ja, genau. Also man kann wirklich, also so, ich glaube, das ist so der Hauptunterschied zu so anderen Texten, die man so auf dem Handy liest, ne, dass der Text selber noch so eigentlich einen Charakter ist und ein Verhalten haben kann.
Ja, genau.
Ja, oder auch, genau, dass man manchmal warten muss, ne, so du musst jetzt.
Ich glaube, so also ein Handyspiel hat mich total beeindruckt, das ich vor ein paar Jahren gespielt habe. Da war man die ganze Zeit unterwegs und hatte so eine Chat-Konversation mit einem Astronauten, der auf einem fremden Planeten gestrandet ist und hat quasi in Echtzeit mit dem kommuniziert. Und der sagt dann immer so, ja, in 7 Stunden Entfernung gibt es ein Gebirge, in 8 Stunden Entfernung gibt es einen Ozean. Wo soll ich hinlaufen? Naja, zu den Bergen. Okay, ich melde mich in 7 Stunden wieder, wenn ich da bin. Dann hat er sich wirklich 7 Stunden später gemeldet und wenn man dann gerade geschlafen hat, dann ist er dann vielleicht wieder zurückgelaufen oder es ist irgendwas anderes.
Hat auf eigene Faust irgendwas
gemacht. Aber also so, das finde ich einen interessanten Punkt, auch noch so Text, auch noch so eine eigene Agency zu geben, ne? Also so noch ein bisschen invasiver in das Leben einzugreifen.
Lustigerweise ist das eines der wenigen Handyspiele, das ich kenne. Also weil wir haben damals wir hatten ja mal so eine Vögte-App, die ein Freund von uns programmiert hat, wo man zu unseren Büchern auch so kleine Choose-Your-Own-Adventure-Stories und sowas spielen konnte. Und der war auch totaler Fan von diesem Astronautenspiel und da hat er uns das empfohlen, habe ich das auch gespielt.
Ah, cool.
Ja.
Wisst ihr noch, wie es heißt, falls jetzt Leute sagen?
Lifeline.
Lifeline, genau.
Ja, Lifeline. Ja. Jetzt muss ich aber noch fragen, Hannover, gab es einen Grund für Hannover? War es einfach nur, weil die Stadt so...
Die Volkswagen-Stiftung.
Ach, die ist in Hannover. Ich hätte jetzt gedacht, die sind Braunschweig. Okay, aber wir sind nah beieinander. Okay.
Ja, ja.
Und tatsächlich, ich glaube, sowohl Jennifer als auch Juan haben mal in Hannover gewohnt.
Genau.
Ah, okay.
Ja, also sie hatten da durchaus mehr Bezug auf jeden Fall.
Ach, witzig.
Genau, und ich war auch mit Judith gemeinsam letzte Woche, so Mitte Februar, waren wir bei der Volkswagen-Stiftung zu einem Auswertungstreffen.
Also Judith Igelsberg, Judith.
Genau, mit der anderen Judith, ja, stimmt. Mm. Es war wirklich sehr lustig, dass wir dann in Hannover waren und sagen konnten, und übrigens, diese Geschichten spielen alle hier in dieser Stadt.
Ja, wie war das denn da so?
Ja, also das war total nett. Also es sind verschiedene Projekte vorgestellt worden. Wir hatten auch ein Poster gemacht für das Projekt und hatten einen großen Touchscreen, wo man das wirklich spielen konnte.
Ach, krass, ja.
Und es ist auf viel Interesse gestoßen und es war auch, glaube ich, ein eher ungewöhnliches Wissenschaftskommunikationsprojekt.
Das glaube ich.
Und, ja. Es kamen auch wirklich einige Leute von anderen Universitäten, die zum Beispiel sich mit digitaler Ethik beschäftigen oder Ähnliches und haben gefragt, ob es Möglichkeiten gibt, da auch mal irgendwie was Ähnliches zu machen. Also das war relativ erfolgreich.
Auch unsere digitalen Zwillinge werfen ja super viele Ethikfragen auf. Das war auch was, wo wir bei unserem Workshop in München relativ früh so drauf gekommen sind, dass dieses Ganze so eng verknüpft sein mit einem künstlichen Wesen oder einer künstlichen Entität irgendwie, dass das auch ganz viel ja ethische Probleme bringen könnte oder ethische, nicht mal Probleme auch, aber auch Fragestellungen einfach.
Ja.
So, das war ja so mit das Interessanteste, ja. Ich hoffe, da haben Leute noch mehr Ideen und schreiben dich an.
Sprechen hier ja im Podcast auch viel über Produktionsbedingungen zum Thema Schreiben und generell kreativ sein und so. Das ist natürlich, also durch die Förderung ist es jetzt ja natürlich so, dass einerseits alle Leute, die daran gearbeitet haben, eine Bezahlung erhalten haben Und andererseits, dass es für alle Leute, die es gerne lesen, / spielen wollen, kostenfrei zugänglich ist.
Genau.
Na, das ist natürlich so ein bisschen Win-Win. Genau, und jetzt wollte ich einfach nochmal fragen, ist so diese Förderung, also keine Ahnung, kannst du da noch vielleicht ein bisschen berichten? War das sehr schwierig, diesen Antrag so zu machen, dass der bewilligt wurde? Oder was muss man dabei beachten? Oder was gibt's irgendwie Tipps vielleicht für Leute, die sagen, ach ja, ich hätte auch Interesse, ist mal zu versuchen, ob irgendein Projekt von mir vielleicht von irgendwem irgendwie gefördert werden könnte? Also
ja, also man muss dazu sagen, die Antragslage wird nicht besser. Also ich stelle auch verschiedene Anträge irgendwie in anderen Kulturbereichen, habe viel mit Theatern zusammengearbeitet in den letzten Jahren zum Beispiel. Und es gibt natürlich verschiedenste Förderinstitutionen. Ich kenne mich jetzt so im reinen Literaturbereich gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt, was es da gibt. Also ich kann da jetzt nicht eine konkrete Förderung empfehlen. Was natürlich, was man immer total abwägen muss, ist, dass so ein Antrag natürlich irgendwie gut und durchdacht sein muss. Er sollte auch gut geschrieben sein. Da sollten keine Fehler drin sein. Man muss ganz oft richtig viel Vorarbeit leisten, ne? Man muss zum Beispiel dann wirklich auch schreiben, was möchte man machen. Also wir haben zum Beispiel da wirklich schon auch ganz transparent gemacht, wir wollen 4 AutorInnen haben. Wir hatten da noch keine Namen drin und nichts, ne? Dann haben wir irgendwie sowas geschrieben, wir bespielen dann 2 Social-Media-Kanäle und, ne? Also so relativ detailliert. Mit ein bisschen Erfahrung kann man da natürlich dann auch Zeit sparen, so wenn man so 1, 2, 3 Anträge schon geschrieben hat, ne? Was man auch ganz oft machen muss, ist wirklich einen Finanzplan machen, also Budget. Und das ist natürlich was sehr schwierig ist, wenn man gerade anfängt. Da würde ich auch immer raten, guckt mal in eurem Umfeld, ob ihr irgendwen kennt, der oder die sowas schon mal gemacht habt und helft euch da gegenseitig. Mhm. Weil das ist was einfach unheimlich schwer ist, irgendwie aus dem Kaltstart. Ich weiß, dass es, also so in Berlin gibt es das zumindest, da gibt es zumindest so für die Theater-Performance-Szene, für die freie Szene irgendwie gibt es auch so Seminare, wo man hingehen kann und sich da so ein bisschen Support holen kann irgendwie beim Antragsschreiben. Grundsätzlich, es ist jetzt nicht so eine ultra große Freude und schöne Beschäftigung, muss man sagen. Und ich hatte auch schon Anträge, die abgelehnt worden sind, wo ich die 3 Tage Arbeit reingesteckt habe. Und ganz oft liegen die Antragsfristen dann auch irgendwie mitten in der Zeit, wo man gerade in der heißen Phase des letzten Projektes ist. So, ne? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so Antragsschreiben ist so ein bisschen wie so eine Care-Arbeit eigentlich, die man für die eigene künstlerische Arbeit macht.
Oh Gott, so,
ja. Ne? Ja. Also es ist total unsichtbar, es ist unbezahlt. Also man muss sich da so die ganze Zeit so kümmern, genau wie man sich um seine Website immer kümmern muss. Und ne? Das ist ja alles so ein bisschen so drumherum.
Mhm.
Und man vergisst es schnell, aber... es nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass man das zum Beispiel, wenn man das Honorar berechnet, auch mit einrechnet. Ne? Also das ist eigentlich noch so ein Tipp. Also versucht, höhere Beträge auch bei den Anträgen zu stellen. Da müsst ihr natürlich jetzt nicht sowas wie Büroarbeit reinschreiben oder so als Posten, aber also denkt immer dran, ihr habt auch viele Zeiten, die unbezahlt sind, ganz viel Arbeit, für die euch niemand Geld gibt, die ihr aber machen müsst, weil ihr sonst nicht weiterarbeiten könnt.
Mhm.
So, und das ist was man leicht vergisst, besonders irgendwie am Anfang, besonders auch, wenn man total dankbar ist, so, hey, cool, da kann ich überhaupt mal Geld kriegen für das, was ich mache. So, was auch cool ist, aber ab irgendeinem Punkt reicht das dann auch nicht mehr so, ne? Weil dann muss man sich dann überlegen, möchte ich davon leben? Kann ich nur davon leben? Und wie mache ich das möglich? Und wie viel brauche ich dann eigentlich? So.
Ja, das ist ein sehr guter Tipp.
Ja, voll gut. Ich meine, Institute und so haben ja ganze Stellen, die nur dafür zuständig sind,
also
Gelder zu beantragen, weil es so viel Arbeit ist. Selbst die sagen immer schon, dass gerade sowas wie EU-Gelder, das ist da quasi fast mit einem Burnout raus, wenn es ständig EU-Anträge schreiben muss.
Ja, so. Ich hatte auch mal so ganz kurz irgendwie mir mal sowas angeschaut und dann war es immer so, ja, okay, du kannst was beantragen, wenn du selbst schon die Hälfte finanziert hast oder Drittmittel für die Hälfte hast. Und es war so, ja, okay.
Ich hatte mir auch mal eine Kulturförderung hier in Aachen angeguckt, so eine Veranstaltungsförderung für die freie Szene und dachte so, ach, da kann man ja mal irgendwie eine Lesung organisieren, wo Leute vielleicht auch mal halt ein gefördertes Honorar bekommen und dann kann man irgendwie ein paar Leute aus der Gegend irgendwie dazu holen und sowas. Und das war aber dann auch schon, dass ich irgendwie sicherstellen musste, dass ich 50% davon finanziere. Und ich dachte so, was? Ja. Nein.
Ja, die Hürden sind manchmal relativ hoch und auch gerade wenn man anfängt, ne, weil ganz oft sind natürlich auch so bestimmte Voraussetzungen irgendwie, die man dann haben muss, um sich alleine zu bewerben, dass man schon irgendwie eine Produktion in der Stadt hatte oder dass man schon einen Roman veröffentlicht hat oder so. Und das ist natürlich gerade für Leute, die irgendwie die anfangen und das mal ausprobieren möchten, echt schwer.
Und es ist ja auch gerade ganz viel gestrichen worden an Kulturförderung. Ja, also genau. Das finde ich jetzt noch schwieriger, ne? Okay, aber danke. Ich glaube, wir hatten da noch nicht so Berührungspunkte mit solchen Förderungen und Anträgen und deswegen fand ich das nochmal sehr spannend, da nochmal einen kleinen Einblick zu bekommen.
Ich überlege auch immer, wie man da besser Wissen zusammenführen könnte, ne? Weil, also das Problem ist natürlich, alle sind sich gegenseitig auch Konkurrenz.
Mhm.
Aber so, ich bin ja auch ein Fan von so Co-Opetition. Also, dass man ja trotzdem auch kooperativ sein kann, auch wenn man oder Kooperationen haben kann, auch wenn man in Konkurrenz zueinander steht. Und ich kann mir auch da vorstellen, dass man mal irgendwie so ein, so ein Antragssprint macht, wo alle am eigenen Antrag arbeiten.
Ach, das wäre cool.
Irgendwie so unterstützt oder so.
Oder ich dachte jetzt gerade, das Antragsgame auf Polyplot, wo man dann den perfekten Antrag durchspielen kann.
Am Schluss kommt so bewilligt oder nicht bewilligt, wenn man das so durchgeht.
Nice.
Ja, hervorragend. Genau, jetzt nochmal zurück vom Antrag zum schöneren Teil, dem kreativen Teil. Also wie habt ihr das so erlebt, das Schreiben? Also ich meine, es ist ja, glaube ich, schon sehr anders als jetzt ein Roman schreiben oder eine Kurzgeschichte, bitte. Wie seid ihr da so rangegangen oder was gibt es auch Sachen vielleicht, wo ihr am Anfang gedacht habt, ach, das läuft so und dann lief es ganz anders oder irgendwie so ein bisschen Best Practice?
Ich glaube, so man braucht ein bisschen mehr Struktur vorher. Also so wirklich so rein intuitives Losschreiben und mal gucken, wo ich auskomme. Das ist nicht so richtig gut. Also so das geht in kleineren Textstellen natürlich. Aber also man braucht schon irgendwie so eine Art von Gerüst. Und es gibt ja so diese Vorstellung davon, dass man entweder also so gärtnerisches Schreiben oder architektonisches Schreiben.
Mhm.
Gärtnern,
gute Bezeichnung.
So ein kleines Grundgerüst hat und dann so die Pflanzen dran wachsen lässt und dann aber auch durch so ganz viel kreativen Raum irgendwie lässt, ne? Und die zweite Möglichkeit ist eher so die architektonische, dass das Grundgerüst relativ stark ist. Das kann auch nicht wachsen. Und es ist geplant und es gibt noch die Möglichkeit, Änderungen zu machen, aber eher klein. So.
Mhm.
Und ich glaube, wahrscheinlich ist so eine Mischung relativ gut. Also, dass man irgendwie grundsätzlich weiß, so das ist so die Grundstruktur der Geschichte. Das sind irgendwie die beiden Stränge. Das möchte ich irgendwie machen, dass man trotzdem aber in den Strängen selber noch flexibel ist, da zum Beispiel noch eine zusätzliche Entscheidung einzubauen. Sprachlich gestaltet man das ja eh, während man es schreibt, aber ich glaube, also so, wenn man so das Gefühl hat, ich bin, so Strukturen, mir das dann vorher schon alles vorstellen, finde ich irgendwie komisch, dann könnte es sein, dass es mit Polyplot auch ein bisschen schwierig wird, damit zu arbeiten.
Ich fand auch, also das ist mir schon, als wir damals bei der App so ein bisschen rumgespielt haben, aufgefallen, dass man tatsächlich, selbst wenn man denkt, man unterschätzt nicht, wie sehr sich das verfranst und verzweigt, man unterschätzt es immer.
Ja. immer wieder auch. Das ist mir auch.
Ja, genau. Also man denkt immer, ach, das kriege ich nachher wieder gut zusammen oder auch so viele Bäume entstehen da ja gar nicht, so viele Äste und sowas. Und es ist einfach immer nachher, dass man den Eindruck hat, oh mein Gott, ich habe ein Monster geschaffen. Ja. Und so. Mit ganz vielen Tentakeln. Und das finde ich halt was, das, ich versuche mir das als Lektion mitzunehmen, aber ich bin gar nicht sicher, ob ich das überhaupt, also ob das nicht was ist, was automatisch irgendwie so passiert. Genau, das deswegen fand ich es schon auch wichtig, mir vorher zu überlegen, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich genau hin und dann trotzdem auf dem Weg zu merken, dass ich nicht alles so umsetzen kann, wie ich das gerne, also wie ich mir das ursprünglich gedacht habe, weil mein Polyplot ist auch so schon durch diese Hauptentscheidung in der Mitte halt sehr lang, würde ich sagen. Und ich hatte eigentlich noch mehr so Ideen und letztendlich ja war dann nachher einfach, also ich bin zufrieden damit, wie das jetzt ist. Aber ich hatte zum Beispiel bei dem Dating-Plot ursprünglich die Idee, man datet da halt so rum und dann, aber der eigentliche Part der Story kommt quasi nach dem Daten, wenn man sich dann entscheiden muss, aber was ist denn jetzt mit dem Zwilling, der gedatet hat, also mit dem digitalen Zwilling? Wie verhält die sich danach, wenn sie merkt, sie ist gar nicht diejenige, die diese Beziehung führt? Weil sie ist ja eigentlich 1:1 die Kopie. Und diese Partnerschaft wird ihr dann aber ja weggenommen, so, ne? Und das kommt jetzt immer noch vor, aber ist gar nicht mehr so der Fokus, wie ich dem ursprünglich eigentlich einräumen wollte. Was vielleicht auch nicht so schlimm ist, weil die Aspekte ja schon auch zum Beispiel bei dir nochmal so vorkommen, Christiane, so ähnlich, also es ist kein Dating-Twin, aber so dieses, was passiert mit der Simulation, lässt man die sich weiterentwickeln? Und also die Fragestellungen kommen schon auch noch vor. Aber da habe ich selber einfach gemerkt, dass der Umfang des Ganzen, was habe ich jetzt eigentlich für Themen und wie sollen die nachher alle irgendwie umgesetzt werden und sowas, den habe ich schon auch unterschätzt. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem schon ganz glücklich damit, wie es jetzt letztendlich geworden ist.
Ich finde, dein Text ist auch super strukturiert. Also ich bin da selber auch in diese Falle gelaufen und habe wirklich sehr, sehr viel dann noch versucht reinzubringen, weil meine Geschichte hat irgendwie mehr als 20 verschiedene Enden.
Wow, ja, krass.
Fand das dann auch super. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich es, glaube ich, ein bisschen zeitökonomischer machen. Interessant ist ja auch, dass wirklich auch die Struktur der Texte sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein kann und dass man eben diese Interaktion wirklich genauso mitdenken muss wie die Geschichte selber. Ne? Also ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, ich steige ja so ein mit einem Interview, wo eine Person interviewt wird, wie ihr digitaler Zwilling nach ihrem Tod sein soll. Dann gibt es einen Zeitsprung und dann springt man quasi in die Rolle einer Hinterbliebenen, die aber wiederum natürlich auch selber wieder Entscheidungen treffen soll. Ne? Und also so das war immer so ein relativ tricky Abwägen. Was schreibe ich jetzt? Was passiert einfach? Und wo sollen denn dann die Freiheitsgrade sein für die Lesenden? Man möchte ja auch relevante Entscheidungen treffen, wenn man einen Text liest und eben nicht nur, ja, nimmst du die grünen oder die blauen Socken? Und das hat dann keine Auswirkung mehr, ne?
Genau, wir wollten ja schon, dass die Leute auch so dieses Gefühl haben von, oh, da habe ich jetzt gerade eine Entscheidung getroffen, die geht nicht einfach auf das hinaus, wo es drauf hinaus lief oder so, das ist Scheinentscheidung.
Was ich auch witzig fand, war manchmal, dass Entscheidungen einfach nicht, also bei Christianes Text irgendwie gibt's ja, in diesem Interview gibt's ja etwas zu stellen, wo du gar nicht wirklich entscheiden kannst, weil du dann halt merkst, dann hier läufst du gegen die Wand dieses Konzerns, der da seine Wirtschaftsinteressen dran hat. Und dann kannst du entweder machen, was der Konzern will, oder du fliegst gleich aus der Geschichte, weil es einfach nicht geht, sich dagegen aufzulehnen. Das fand ich halt auch so, das hatte natürlich auch sowas, diese Frustration, man kann es nicht ändern. Das war natürlich dann so gleich beim Entscheiden auch mit drin, ne? Also die Frustration, die vielleicht auch der Charakter fühlt, fühlt man dann noch beim Lesen.
Ja, und ich wollte noch ganz kurz was zum Prozess, weil ich das super interessant, einfach eine sehr interessante Beobachtung fand. Du hast ja schon erwähnt, Christiane, dass die Software im Moment zumindest nicht so offen ist, dass man sagen kann, steigt einfach ein und programmiert eure Choose Your Own Adventure Story und hier ist das Programm, weil es halt wirklich so programmiersprachenartig ist. Und ich habe bei mir selber irgendwie festgestellt, anfangs habe ich damit angefangen, dass ich das alles erstmal so in Word vorschreiben wollte und dann die Programmierung in VS Code ergänzen wollte. Habe dann aber super schnell gemerkt, dass ich eigentlich komplett in VS Code schreiben muss, weil ich das direkt mitdenken muss, was da für Programmiersachen vorkommen und wo ich den Anker setze und wo, keine Ahnung, der eine Befehl wieder beendet wird und so solche Sachen, so dass ich es nachher einfach komplett in VS Code dann geschrieben habe, bis auf die ersten paar Texte. Und ich habe total gemerkt, dass das so eine richtig krasse Tunnelwirkung hat. Also es kennen sicherlich Leute, die vielleicht beruflich programmieren und dass eine ganz andere Form ist zu schreiben und man viel stärker so in diesen Programmiersprachenkonstrukten anfängt zu denken. Und ich bin nachts Also ich habe nachts geträumt davon, dass ich irgendwo den Anker nicht gesetzt habe.
Oh Gott.
Der Link deshalb nicht funktioniert und dass ich irgendwas nicht geschlossen habe und jetzt irgendwie immer in diesem Wust aus Programmiersprache so rumscrolle, um zu finden, woran es liegt und so. Also jetzt gar nicht irgendwie, das klingt jetzt so stressig, es war schon auch ein bisschen stressig, aber ich fand es grundsätzlich auch, wie das so ein Mindset mitgebracht hat, in das ich dann irgendwie so total abgetunnelt bin. Das war total beeindruckend, ob ich dann so Stunden da drin verbracht habe und immer so dachte, nee, ich kann nicht aufhören, was essen oder Feierabend machen, ich muss jetzt hier weiter, es muss weitergehen. Ja.
Ich war letztens in einer Situation, wo ich mit Kindern was gespielt habe und das war so ein Spiel, so Bierdeckel, große Karten, auch so rund und da waren immer so 10 Disney-Charaktere drauf in unterschiedlichen Größen, ganz verschiedene. Das war so ein ganzer Stapel dieser Karten und eine wurde immer daneben gelegt und es gab immer genau einen Charakter, der jeweils auf 2 Karten war. Also wenn ich eine daneben lege, dann gibt es genau einen Charakter, den ich wiedererkennen kann auf der Karte, die dann auf dem Stapel als oberstes liegt.
Mhm.
Und ich dachte, bevor wir damit angefangen haben, dachte ich so, ja, ich glaube, das ist nichts für mich. Und ich war dann aber mega schnell. Ich habe das immer auf den ersten Blick sofort gesehen. Ich glaube, das kommt durch diese Arbeit mit Polyplot immer dieses so, man guckt durch den Text und muss sofort den Code finden.
Ja, ja.
Korrekt und so, ne? Also so richtiges, so ein komisches, wie so ein Skill-Training durchlaufen.
Ja, total, ja.
Ich habe das Gegenteil gemacht beim Korrekturlesen. Ah, das Code, den muss ich ignorieren.
Ja.
Ja, war ja auch richtig, ne? Also ja, die Zielsetzung war eine andere.
Ja, ja. Voll, aber genau. Das war auch eine lustige Art einfach.
Ja.
Das zu lesen, weil also ich habe ja diese ganzen Texte mit all ihren Entscheidungen sozusagen immer quasi in einem untereinander ausgeworfenen PDF einfach gelesen. Das heißt, ich weiß jetzt schon, ich habe auch jedes Ende dann gefunden, was natürlich logisch, klar. Ja.
Auch wenn du vielleicht manchmal gar nicht so genau wusstest, wie man da hinkommt, aber
nee.
Du hast alles gelesen.
Auch irgendwie, also Christianes Plot habe ich auch Test gespielt und eigentlich versucht, alle Enden zu finden, aber es ist dann noch Korrektur gelesen, habe, waren dann noch so viel, dass ich noch gar nicht kannte. Also ich weiß auch gar nicht, ob so vielleicht, als ich es getestet habe, man da noch gar nicht hinkommen konnte, weil vielleicht noch irgendwo ein Übergang fehlte oder so. Aber es war auf jeden Fall so, mein Gott, das auch noch, Gott.
Naja, also als du getestet hast, da fehlten auf jeden Fall noch 2-3 Übergänge, also definitiv.
Dann vielleicht an dieser Stelle auch nochmal kurz der Hinweis, dass all diese 4 Texte, über die wir jetzt gerade reden, könnt ihr auch alle sofort online kostenlos, so oft ihr wollt, so lange ihr wollt, bis ihr alle 20 Enden gefunden habt, spielen.
Mm-hmm. Gotta catch them all.
Genau. Wir packen natürlich die Links auch in die Shownotes und ja, freuen uns, wenn Leute da reinschauen natürlich.
Genau. Und auf der Projektseite, also so, ihr findet das auf polyplot.de, aber auch direkt unter your-secret-digital-twin.de. Und da findet ihr auch noch ganz viel zu den wissenschaftlichen Hintergründen. Wir haben uns auch bemüht, die einmal irgendwie sehr vollständig aufzuschreiben, aber wir haben auch alles nochmal als Text in einfacher Sprache. Da kann man sich dann entscheiden, irgendwie wie tief man da gerne reingehen möchte. Genau, also da gibt's auch noch ganz viele Infos so zum Projekt drumherum natürlich.
Ja, wie geht's jetzt weiter mit Polyplot? Und gibt's schon neue Projekte, irgendwelche Ideen oder konkrete Sachen?
Ideen gibt es immer viele, ehrlich gesagt. das Konkreteste, was jetzt stattfinden wird, ist, dass wir ab April mit Polyplot ein Seminar gestalten, wo Studierende mit interaktiven Literaturformen experimentieren können. Und zwar von der Kunsthochschule für Medien in Köln und vom Literaturinstitut in Hildesheim, wo nämlich Juan und Jennifer unterrichten und sich überlegt haben, dass sie ja ein Seminar auch gemeinsam machen können mit Polyplot. Und genau, da werden...
Genau, Juan und Jennifer sind die anderen beiden AutorInnen, um das nochmal kurz zu sagen.
Genau, da bin ich mal gespannt, wie das dann mit den Studierenden wird. Ich habe auch ein bisschen was darüber gelernt, wie man, also was man AutorInnen am Anfang mitgeben muss, weil damit man diesen Übergang in diese andere tunnelige Denkweise irgendwie gut gestaltet. So, da bin ich schon gespannt drauf. Genau, ich glaube, so inhaltlich finde ich es ansonsten total spannend, mit Polyplot weiter irgendwie bei spekulativen Fiktionen zu bleiben. Und bin da gerade auf der Suche nach neuen Kollaborationen.
Und Anträgen, die du
genau, Anträge, neue Anträge. Es ist nämlich der nächste Punkt natürlich auch Suche nach Weiterfinanzierung. auch irgendwie so der Software. Da gibt es auch ein paar Sachen, die ich irgendwie mega gerne drin hätte und ausprobieren würde. Also man kann irgendwie auch mit so einem KI-Co-Writer schreiben, wenn man möchte. Da lassen sich auch unterschiedlichste Modelle integrieren. Mich würde total interessieren, das auch auf Reader-Seite zu haben, also quasi bei den Lesenden, so dass man zum Beispiel sowas machen kann wie zwei Charaktere an die Bar setzen und die unterhalten sich. Und jedes Mal, wenn man dann irgendwie wieder in diesen Raum kommt, unterhalten die sich wieder, aber halt immer über etwas anderes, was vielleicht auch generiert ist aus der Logik dieser beiden Charaktere raus, aber was halt irgendwie nicht jedes Mal wieder geschrieben ist. So. Genau, ansonsten interessieren mich auch so ein paar Weiterentwicklungen von der Software in Richtung objektorientierte Programmierung, aber ich glaube, das geht jetzt irgendwie ein bisschen
ja,
zu.
Okay.
Auf jeden Fall gerade umsehen nach Anträgen und ich werde auch noch ein bisschen mehr jetzt einfach dieses Projekt noch versuchen, irgendwie weiter zu verbreiten und das noch in anderen, vielleicht auch wissenschaftlichen oder Wissenschaftskommunikationszusammenhängen zu zeigen. Weil ich das, glaube ich, für mich persönlich noch spannender finde, sogar als einfach so eine Geschichte zu schreiben. Ich meine, man schreibt nie einfach so eine Geschichte ins Blaue, so, die hat ja immer mit der Welt zu tun, aber das fand ich jetzt ein richtig tolles Projekt. Sowas würde ich gerne mehr machen.
Können dich HörerInnen, die auf dem Gebiet Interesse haben und irgendwie, was weiß ich, an der Uni oder sonst wo, ja, so ein Projekt sich vorstellen können. Können die dich anschreiben?
Ja, unbedingt. Sehr gerne.
Cool. Ja.
Gerne irgendwie drüber quatschen.
Genau. Und sonst, genau, kann man dir auch auf Social Media folgen oder @frauhü eigentlich überall, ne?
Genau.
Wir werden uns jetzt gleich im Audio extra noch der Zukunft ein bisschen widmen, indem wir einfach nochmal ein bisschen rumfabulieren, was es noch geben könnte an Geschichten oder Genres oder Ideen, die man mit Polyplot gut umsetzen könnte.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, genau. Vielen Dank,
ja,
dass du da
Spaß
warst.
Gemacht.
Und vielen Dank, dass du dieses Projekt gemacht hast und die wir mitarbeiten wollen.
Gerne wieder. Ja. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit euch beiden.
Ja, das kann ich nur zurückgeben.
Ja, das kann ich auch nur zurückgeben. Das war unsere 75. Folge zu Polyplot. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod @literatur.social, auf Bluesky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im April und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Tschüss.
Unsere Patrons sind Aha,
Andrea,
Anna, Antonia,
Arturo,
Astra,
Bapf,
Blauer Montag,
Brophy,
Caroline,
Katrin,
Charlene,
Chris,
Christopher,
Cypher,
Claudia,
Dominik,
Doro,
Dr. Nathalie,
Elea,
Elias,
Eva,
Falkarius,
Fatun,
Felix,
Fremder,
Füllerfuchs,
Gabriel,
Gömmadeus,
Henning,
Holarius,
Ingwer,
Jan,
Janis,
Jan Niklas,
Jasmin,
Yassi,
Johanna,
Johannes,
Joel,
Judith,
Justine,
Kai,
Kama,
Katrin,
Katta,
Kay,
Kirsten,
Laura,
Lilly,
Lisa,
Magdalena,
Mara,
Marcel,
Marin,
Mary,
Max,
Merlin,
Mika,
Micha,
Michael,
Mo,
Moritz,
Mück,
Natschi,
Nico,
Nimea,
Nur der Tim,
Patrick,
Paula,
Petter,
Phil,
Philipp,
Projekt Myra,
Rabenkönigin,
Ralf,
Reinhold,
Resa,
Esro,
Schreiberling,
Skimmy,
Shelly,
Soul,
Sphärenmeisters Spiele,
Sunny,
Sven,
Tahina,
Tanja,
Technosmurf,
Tentacle Duck,
Tiki,
Tino,
Tjörn,
Tobias,
Vanessa, Vic,
Vital
und Senja. Vielen Dank an euch alle.
Vielen Dank.